RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Abend. Russlands Präsident Putin hat im Krieg gegen die Ukraine eine einseitige Feuerpause über Ostern ausgerufen. Sie gilt nach Angaben des Kreml seit 17 Uhr unserer Zeit bis morgen 23 Uhr. Putin rief die Ukraine auf, die Waffen ebenfalls ruhen zu lassen. Für das ARD-Studio Moskau Stefanie Markert.
Die Osterfeuerpause kommt nun plötzlich. Über Absprachen mit der Ukraine ist nichts bekannt. Zuletzt war Moskau unter Druck geraten, weil es einen US-Vorschlag über ein bedingungsloses Waffenstillstandsabkommen abgelehnt hatte. Die US-Administration hatte daraufhin jüngst mehrfach gewarnt, sich als Vermittler bei den Friedensbemühungen zurückzuziehen.
Noch vor der Ankündigung Putins haben Russland und die Ukraine wieder Kriegsgefangene ausgetauscht. Jeweils 246 Soldaten kehrten nach russischen Angaben zu ihren eigenen Truppen zurück. Der Austausch war von den Vereinigten Arabischen Emiraten vermittelt worden. Die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung erreichen heute ihren Höhepunkt. In Berlin sind am Nachmittag laut Polizei etwa 1800 Menschen durch Kreuzberg gezogen. Jürgen Buch, RBB 24.
Die Veranstalter haben sich unter anderem gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Sie warfen der Bundesregierung so wörtlich Kriegsrhetorik vor. Gegen den Ostermarsch waren mehrere Protestveranstaltungen angemeldet. So hatten ukrainische Aktivisten des Vereins Vice zu einem symbolischen Friedensvolksentscheid eingeladen, bei dem man, so wörtlich, gegen falschen Frieden, für Verteidigung und Gerechtigkeit stimmen konnte. Die Demonstranten hatten auch Schilder dabei mit Aufschriften wie »Demokratie muss wehrhaft sein« und »Falscher Pazifismus tötet«.
Bei den Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran ist in Rom die zweite Runde zu Ende gegangen. Der iranische Außenminister Araghchi sagte, es habe Fortschritte gegeben. In einer Woche soll es die nächsten Verhandlungen mit dem US-Sondergesandten Witkoff geben. Ziel der Amerikaner ist ein neues Abkommen, das verhindert, dass die Iraner eine Atombombe bauen können. Sollte es kein Abkommen geben, droht US-Präsident Trump, gegen den Iran militärisch vorzugehen. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München 4:0 in Heidenheim gewonnen. Die weiteren Ergebnisse: Leipzig-Kiel 1:1, Bremen-Bochum 1:0, Freiburg-Hoffenheim 3:2 und Mainz-Wolfsburg 2:2. Am Abend empfängt Union Berlin den VfB Stuttgart. In der dritten Liga hat Energie Cottbus im heimischen Stadion 1:0 gegen Viktoria Köln gewonnen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend bedeckt mit etwas Regen, zurzeit in Berlin-Steglitz 8 Grad und in Fürstenwalde 10 Grad. In der Nacht lockert es auf, Tiefstwerte zwischen 6 und 2 Grad, örtlich Bodenfrost. Morgen am Ostersonntag nach Nebelauflösung viel Sonne und überwiegend trocken bei 18 bis 23 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
Sport Update.
Mit Thomas Hollmann im Studio. Es ist viel passiert in der Fußball-Bundesliga. Darüber gilt es zu sprechen später in gut 10 Minuten, denn es ist auch möglicherweise richtungsweisendes Geschehen in der dritten Liga. Energie Cottbus könnte doch noch ins Aufstiegsrennen mit eingreifen. Die Mannschaft hat ihre Negativserie beendet. Nach 3 Niederlagen in Folge schlug Energie heute Viktoria Köln mit 1:0. Andreas Friebel war im Stadion.
Der FC Energie ist zurück im Aufstiegsrennen mit viel Leidenschaft. Erkämpften sich die Lausitzer ein knappes 1:0, erzielt durch Timmy Thiele in der 47. Minute. Danach verpasste es Cottbus nachzulegen, deshalb blieb es bis zum Schluss spannend, auch weil Köln alles nach vorn warf. Doch die Abwehr um Henry Rohrig verteidigte alles weg.
Ich habe mich so gefreut und jetzt auch endlich mal wieder mit den Fans zusammen feiern. Ich hatte ein richtiges Lächeln drauf. Wir sind alle froh, dass wir heute gewonnen haben und auch den Turnaround geschafft haben. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Schafft nicht jede Mannschaft, das zeigt auch von Qualität. Deswegen sind wir froh, dass wir heute gewonnen haben.
Trainer Klaus-Dieter Wollitz hatte die Partie vor dem Anpfiff als eine Art Prüfung bezeichnet, die man bestehen muss, um aufzusteigen. Sein Team hat diesen Charaktertest bestanden.
Und deswegen glaube ich, dass es ein kleiner Anfang ist und ich hoffe, dass das nächste Woche dann auch in der Einstellung und vielleicht mit ein bisschen fußballerischen mehr Überzeugung dann fortgesetzt wird. Dann wird es richtig spannend.
Nächste Woche spielt Cottbus, momentan Tabellendritter, bei Schlusslicht Unterhaching und könnte dort die Position im Aufstiegsrennen weiter verbessern.
Aber morgen schauen die Cottbusser erst einmal, was in Saarbrücken passiert, denn Saarbrücken aktuell Vierter und bei einer Niederlage gegen Dresden würde Saarbrücken auf Vierter bleiben und Cottbus also Dritter. Diese Partie dann morgen, neuer Tabellenführer der dritten Liga, Arminia Bielefeld nach einem 4:0 gegen Rostock. Und in 10 Minuten gibt es dann Fußball aus der Bundesliga und wir schauen natürlich auch voraus auf das Abendspiel Union Berlin gegen den VfB Stuttgart. Wir hören uns gleich wieder. Thomas Vollmann.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Mit Gabi Gerlach, schön, dass Sie dabei sind. Den Karfreitag hatte Russland mit Angriffen auf die ukrainischen Städte Sumy und Kharkiv begonnen. Heute aber hat Kremlchef Putin, der sich schon häufiger als orthodoxer Christ in Szene gesetzt hat, wegen Ostern eine Waffenruhe angekündigt. Sie gilt offiziell bereits und endet morgen um 23 Uhr. Ob bei der Entscheidung, Drohungen aus den USA eine Rolle gespielt haben, nicht mehr vermitteln zu wollen, wenn Kiew und Moskau sich nicht bewegten, ist unklar. Mehr dazu von Stefanie Markert.
Das kam unerwartet. Bei einem Treffen mit dem Generalstabschef Gerassimow hat Russlands Präsident Putin eine österliche Feuerpause ausgerufen. Nach Angaben der offiziellen Nachrichtenagentur TASS soll die Waffenruhe nach mitteleuropäischer Zeit von Samstag 17 Uhr bis Ostersonntag 23 Uhr gelten. Die russischen Streitkräfte sollten jedoch, so Präsident Putin in einem Video, zu einem Gegenschlag bereit sein, wenn die ukrainische Seite diese Waffenruhe verletze. Bei dem Treffen hatte der Generalstabschef noch erklärt, Zitat, alle 6 Truppenteile der russischen Streitkräfte an der Front führen Angriffe in 11 Richtungen durch. Kremlchef Putin erklärte zudem, die ukrainische Seite hätte das gerade ausgelaufene Moratorium gegen Energieanlagen 100 Mal verletzt. Ähnliche Vorwürfe gegen die russische Seite gibt es aus Kiew. Die Osterfeuerpause kommt nun plötzlich. Über Absprachen mit der Ukraine ist nichts bekannt. Zuletzt war Moskau unter Druck geraten, weil es einen US-Vorschlag über ein bedingungsloses Waffenstillstandsabkommen abgelehnt hatte. Die US-Administration hatte daraufhin jüngst mehrfach gewarnt, sich als Vermittler bei den Friedensbemühungen zurückzuziehen.
Der Iran und die USA haben bei ihren Verhandlungen über das umstrittene Atomprogramm Fortschritte erzielt. Das teilte der iranische Außenminister Araghchi nach der zweiten Gesprächsrunde in Rom mit. Ein drittes Treffen ist Ende April geplant. Washington will eine iranische Atombombe verhindern. US-Präsident Trump bot dem Land deshalb Gespräche an, drohte Teheran zugleich aber mit einem militärischen Vorgehen, sollte der Iran nicht zustimmen. Aus Rom, Lisa Weiß.
4 Stunden lang haben USA und Iran in Rom verhandelt. Die Gespräche seien konstruktiv gewesen und in die Zukunft gerichtet, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghchi im iranischen Staatsfernsehen. Es habe Fortschritte gegeben. Am kommenden Samstag soll nach Angaben des Iran die nächste Verhandlungsrunde der Atomgespräche stattfinden. Zuvor soll es technische Gespräche auf Expertenebene im Oman geben. Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran finden unter Vermittlung des Oman statt. Vor rund 10 Jahren hatte der Iran ein internationales Abkommen unterzeichnet. Das Land hatte sich verpflichtet, sein Atomprogramm einzuschränken. Dafür sollten internationale Sanktionen gegen den Iran abgebaut werden. Während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump waren die USA aus dem Abkommen ausgestiegen und hatten neue Sanktionen verhängt. Der Iran sieht sich seitdem offenbar auch nicht mehr an das Abkommen gebunden und hat Uran so weit angereichert, dass viele Staaten davon ausgehen, dass das Land nach der Atombombe strebt. Der Iran weist das zurück. In seiner zweiten Amtszeit will Donald Trump ein neues Abkommen mit dem Iran erreichen und droht mit Bombenangriffen auf das Land, wenn die Gespräche scheitern.
Zum Osterwochenende gibt es nicht nur geistliche Ansprachen zu hören, auch politische. CDU-Chef Friedrich Merz, der sich in gut 2 Wochen zum Bundeskanzler wählen lassen will, hat sich mit einer Rede auf YouTube an seine Anhänger gewandt. Darin wirbt er erneut für die Vorhaben der künftigen Koalition, vor allem die für die deutsche Wirtschaft. Und überträgt eine religiöse Metapher auf seine neue Rolle.
Nach dunklen Tagen kommt das Licht. Diese Botschaft ist in diesem Jahr ganz besonders aktuell. Denn die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind sehr groß. Und dennoch gibt es Grund zur Hoffnung. Es liegt nämlich an uns, die Zukunft zu gestalten. Der nun vorliegende Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD ist das Ergebnis harter Arbeit, aber auch eines neuen Vertrauens zwischen den demokratischen Kräften der politischen Mitte. Unser Ziel ist klar. Deutschland soll wirtschaftlich wieder stärker, sicherer, gerechter und moderner werden.
Ein Ausschnitt aus der Osteransprache des wahrscheinlich nächsten Bundeskanzlers Friedrich Merz. Die demokratischen Parteien sind noch ratlos im Umgang mit dem rechten Rand, so die Einschätzung von Grünen-Chef Banaschak. Der Rheinischen Post hat er wörtlich gesagt, rechtsextreme Kräfte dominieren die Agenda und wir stehen wie das Kaninchen vor der Schlange. So schwankt die öffentliche Debatte zwischen Skandalisierung und Normalisierung, aber immer steht die AfD im Fokus. In der Debatte über den Umgang mit der AfD im Bundestag kommen aus der SPD Forderungen nach einer klaren Haltung der Union und nach einer gemeinsamen Strategie der möglichen künftigen Koalitionäre. SPD-Generalsekretär Biersch sagte in einem Zeitungsinterview, er erwarte, dass man gemeinsam AfD-Kandidaten für den Vorsitz von Bundestagsausschüssen ablehnt. Aus Berlin, Lissi Kaufmann.
SPD-Generalsekretär Mirsch kann sich selbst nicht vorstellen, einen AfD-Abgeordneten zum Vorsitzenden eines Bundestagsausschusses zu wählen. Das sagte er der Bild. Einer Partei, die die Demokratie systematisch angreife, werde er keine herausgehobene Rolle im Parlament zubilligen, so Mirsch. Er erwartet, dass die künftige Koalition diesen Grundsatz teilt und klar Haltung zeigt. Ähnlich äußerte sich sein Parteikollege Fraktionsvize Wiese. Die zukünftigen Koalitionspartner stimmten sich in allen Fragen gemeinsam ab, ob das Unionsfraktionsvize Spahn passe oder nicht. Der hatte zuvor die Debatte ausgelöst. Spahn plädierte dafür, mit der AfD bei organisatorischen Fragen so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien auch. Dabei geht es vor allem um die Wahl von Vorsitzenden der Bundestagsausschüsse. Die AfD konnte sich in der vergangenen Wahlperiode mit keinem ihrer Kandidaten durchsetzen.
Nun zu einem Urteil, das in Tunesien und darüber hinaus für Diskussionen sorgt. Ein Gericht in Tunis hat gegen 40 Angeklagte lange Haftstrafen verhängt. Lang heißt in diesem Fall bis zu 66 Jahre. Die Vorwürfe gegen die Oppositionspolitiker, Geschäftsleute und Anwälte lauteten Verschwörung gegen den Staat und Umsturzpläne. Menschenrechtsorganisationen sprechen von einem politisch motivierten Prozess, um Kritiker mundtot zu machen. Stefan Ehlert berichtet.
Sie singen die Nationalhymne vor dem Gerichtssaal, Angehörige und Unterstützer der Angeklagten in einem der größten Gerichtsverfahren in Tunesiens Geschichte. Ein lauter Protest, doch das Urteil in diesem Verfahren kommt in der Stille der Nacht. Am frühen Morgen zwischen 4 und 5 Uhr heute früh meldet die staatliche Nachrichtenagentur TAP, die rund 40 Angeklagten seien zu Haftstrafen von bis zu 66 Jahren verurteilt worden. Über den Ausgang dieses sogenannten Verschwörungsprozesses hatte sich schon am Freitag niemand mehr Illusionen gemacht. Auch nicht Enayet Msalem vom Oppositionsbündnis Front de Salut. Es handelt sich nicht um einen Prozess, sondern um ein Schauspiel, sagt sie. Jetzt versteht jeder, dass es sich hier nicht mehr um eine korrekt geführte Justiz handelt, sondern dass sie Befehle von oben bekommt, vom Präsidenten. Im Februar 2023 waren die ersten Festnahmen erfolgt. Manche der Beklagten saßen mehr als 2 Jahre in Untersuchungshaft. Erst im März dieses Jahres ging der Prozess los und dauerte nur 3 Verhandlungstage. Die Anklage lautete Verschwörung gegen den Staat, Vorbereitungen zum Sturz des Präsidenten Kais Said und Zusammenarbeit mit einer terroristischen Organisation. Unter den Beklagten sind einige Prominente, ein Ex-Geheimdienstchef, ein führender Oppositionspolitiker, Unternehmer, Anwälte, fast alle Kritiker des Präsidenten Kais Said, wie auch Abdelhamid Djelassi, der schon unter dem 2011 gestürzten Diktator Ben Ali im Gefängnis saß. Seine Frau Monja Brahim sagte heute auf Facebook, dass sie nun damit rechne, ihren Mann auch weiterhin im Gefängnis mit Essen versorgen zu müssen. Heute Morgen haben wir Angehörigen miteinander gesprochen und sie können sich gar nicht vorstellen, wie groß die Geduld und die Standhaftigkeit der Familien sind und die Sicherheit, dass das alles keinerlei Bedeutung hat. Diese 60 und 66 und 20 und 30 Jahre Haft sind für uns bedeutungslos. Denn einfach ausgedrückt wissen wir, dass jedes tyrannische und populistische System im Verlauf seiner Geschichte irgendwann so ein Urteil fällen wird. Menschenrechtsorganisationen werfen dem jetzigen Präsidenten Kais Said schon länger vor, die Justiz zu missbrauchen, um die Opposition kalt zu stellen. Bassem Khawaja, stellvertretender Direktor von Human Rights Watch sagt, in Tunesien, dem Geburtsland des arabischen Frühlings, würden die Uhren zurückgedreht. Leider hat der derzeitige Präsident Kais Said das Land in die Ära der politischen Gefangenen zurückgeführt. Dieses Verschwörungsverfahren jetzt, sagt Bassam Krawaja, entbehre jeder juristisch haltbaren Grundlage. Tunesiens Präsident Said hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Er sagt, er bekämpfe das Chaos und die Korruption in Tunesiens politischer Elite.
Kritiker werfen dem Präsidenten trotzdem vor, die Justiz auszunutzen, um politische Gegner mundtot zu machen. Das war ein Beitrag von Stefan Illert. Gleich 18.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport mit der Fußball-Bundesliga.
Und Thomas Vollmann im Studio in einer Viertelstunde ist Anstoß im Stadion an der alten Försterei Union Berlin gegen den VfB Stuttgart. Wir schalten gleich schon mal ins Stadion zu unserer Reporterin, wollen uns vorher aber mit den Nachmittagsbegegnungen der ersten Fußball-Bundesliga beschäftigen und auch der zweiten Liga. Ja, für Heidenheim war heute nicht zu holen. 0-4 verliert die Mannschaft auf der heimischen Schwäbischen Alb gegen Bayern München an Katrin Rose.
Dominant und deutlich, eiskalt und effizient präsentierten sich die Bayern in Heidenheim. Harry Kane hatte die Münchner in der 13. Minute in Führung gebracht. Konrad Leimer erhöhte in der 19. Minute auf 2-0. Mit dem Treffer von Kingsley Coman führten die Bayern schon zur Halbzeit mit 3-0. Heidenheim auch nach der Pause unter Druck und defensiv mit Lücken. Eine nutzte Joshua Kimmich in der 56. Minute zum 4-0. Für die Bayern ist das der nächste Schritt in Richtung Meisterschaft. Für den FC Heidenheim der nächste Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.
Ann-Kathrin Rose sagt es, die Bayern haben vorgelegt. Im Meisterschaftsduell gegen Leverkusen muss Bayern morgen also nachziehen, um wieder den alten 6-Punkte-Rückstand herzustellen. Leverkusen tritt am Abend bei St. Pauli an. Kleiner Trost für die Heidenheimer. Die bleiben in der Tabelle immerhin vor Bochum, denn der VfL hat auch verloren. Unglücklich. 0-1 in Bremen. Heiko Neugebauer.
Es war ein überaus glücklicher Erfolg des SV Werder gegen einen VfL Bochum, der über weite Strecken der Partie mindestens ebenbürtig war, sogar dominierte, sich allerdings viel zu wenig Tormöglichkeiten erspielte. Als Mitchell Weiser 10 Minuten vor dem Ende den Ball im Tor unterbrachte, dachte wohl kaum einer der Zuschauer hier im Weserstadion, dass der Treffer auch zählen würde. Fast alle hatten eine Abseitsposition vermutet. Am Ende gab es sie nicht. Mitchell Weiser also der Torschütze. Danach die Bochumer nochmal mit allem, was drin war, auf dem Weg nach vorne. Sissoko flog kurz vor dem Ende noch mit Gelb-Rot vom Platz. Am Ende hat es für den VfL nicht gereicht. Nach wie vor große Abstiegssorgen in Bochum und Werder wahrt die Europapokalhoffnung durch diesen knappen Erfolg.
Ja, und Dieter Hecking, der Trainer der Bochumer, der war trotz des guten Spieles seiner Mannschaft mit der Mannschaft alles andere als zufrieden.
Wir müssen einen riesen Aufwand betreiben, um Torgefahr zu erzielen, um Tore zu erzielen. Das geht uns im Moment komplett ab. Ja, das zieht sich jetzt nicht nur durch die letzten 5 verlorenen Spiele, sondern das zieht sich durch die ganze Saison. Und deshalb stehst du ja auch da. Wir arbeiten immer weiter dran, dass wir natürlich auch mal gerne in Führung gehen würden. Das ist auch klar. Und das gelingt im Moment nicht. Und deshalb ist es dann umso schwieriger, dann auch mal so ein Spiel in Bremen zu gewinnen.
Ja, tabellarisch, Bochum bleibt alles beim Alten, Vorletzter, aber schließlich Kiel ist bis auf einen Punkt herangekommen. Die Mannschaft kam nämlich beim Champions-League-Kandidaten Leipzig heute überraschend zu einem 1-1 Unentschieden. Thomas Kunze.
Es war unheimlich viel los auf dem Rasen zwischen Leipzig und Kiel. Das 1-1 am Ende irgendwie gerecht, aber für beide irgendwie auch unglücklich. Leipzig mit dem besseren Start, Riesenmöglichkeit nach 4 Minuten durch Benjamin Ceschko. Danach übernahm dann aber Kiel mehrere Fernschussmöglichkeiten von Skripski und kurz vor der Pause dann tatsächlich die Führung für den Tabellenletzten. Toller Konter über den rechten Flügel. Skripski mit der messerscharfen Hereingabe und Maschino nahm den vom Elfmeterpunkt dann ab und letzter 1-1-0 für Kiel. Von Leipzig wenig zu sehen, auch zu Beginn der zweiten Halbzeit wenig Struktur, wenig Tormöglichkeiten in der 63. Minute. Dann schlimmer Zusammenprall zwischen David Setz, dem Verteidiger von Kiel, und Leipzigs Keeper Peter Gulaschi. Beide mussten verletzt ausgewechselt werden. Danach viel Unordnung in der Partie und der Elfmeter für RB Leipzig. Openda von Dene zu Fall gebracht. Der Elfmeter sicher verwandelt von Benjamin Šeško zum 1:1. Danach eine offene Partie. Leipzig mit Riesenmöglichkeiten durch Baumgartner, durch Pausen, aber Leipzig traf das Tor nicht und in der Schlussphase Kiel auch nochmal mit der Chance auf den Siegtreffer. Es fiel aber kein weiteres Tor mehr und so trennen sich Leipzig und Kiel am Ende 1:1 unentschieden.
Ja, und ob schon das ja eigentlich ein Erfolg ist, wenn der letzte Kiel beim Tabellenvierten, nämlich Leipzig, zu einem Unentschieden kommt, war Kiels Trainer Marcel Rapp nicht zufrieden mit diesem einen Punkt.
Gefühlt war mehr drin. Und wenn man das als Trainer von Holstein Kiel sagt, bei einer Mannschaft wie Leipzig, die in der Champions League spielt, sagt das, glaube ich, schon vieles aus, was für eine Leistung wir heute gebracht haben. Und von dem her habe ich das der Mannschaft mitgeteilt, dass ich zufrieden bin, dass ich stolz bin auf die Leistung und dass es noch genug Punkte zu vergeben sind, um in die Relegation zu kommen.
Und damit zur torreichsten Partie des Nachmittags, bei der es auch gegen den Abstieg ging, aber auch um den Europapokal. Denn in dem möchte in der kommenden Saison gerne der SC Freiburg mitspielen. Und durch das 3:2 der Freiburger heute gegen Hoffenheim ist der SC diesem Ziel 3 Punkte näher gekommen. Tim Brockmeier.
Der Freiburger Lukas Höhler, Mann des Tages mit seinem Doppelpack in diesem tollen Bundesligaspiel zwischen Freiburg und Hoffenheim, das zunächst von der TSG besser geführt wurde. Kramaric mit 2 guten Möglichkeiten. Dann aber wurde Freiburg stärker und stärker. Mandzukic erst an dem Pfosten nach rund 20 Minuten. Dann Höhler mit seinem ersten Treffer zum 1:0 nach einer knappen halben Stunde. Doan, 36. Minute, auch der Treffer toll herausgespielt mit dem 2:0. Aber die Hoffenheimer gaben sich nicht geschlagen, kamen noch vor der Pause zurück. Bülter und Kramaric machten innerhalb von 4 Minuten den Ausgleich. Nach dem Wechsel schob Freiburg wieder an und wieder Höhler. 5. Saisontreffer, Doppelpack, brachte Freiburg nach vorne zum Ende des Spiels. Dann starke Hoffenheimer, die anschoben, aber eben keinen Treffer mehr erzielten. Der Sportclub holt 3 ganz wichtige Punkte im Kampf um die europäischen Plätze.
Ja, und Freiburgs Spielmacher Vincenzo Grifo, der musste nach dieser Partie erstmal durchatmen.
Erste Halbzeit wirklich so gut gestartet, wirklich alles im Griff gehabt, aber Fußball ist manchmal komisch. Innerhalb von 3 Minuten dann kriegen wir 2 Tore. Schon bitter bisschen, dass wir dann so das Spiel ein bisschen hergeben. Ja, es war der Warnschuss. Es war der Warnschuss, dass wir, wenn wir ein bisschen weniger machen, dass Hoffenheim da ist und einfach die Qualität hat. Und ja, 3 Punkte zu Hause. War klar, dass es schwierig wird, aber wir haben es geschafft.
Die Freiburger durch den Sieg. Neuer Tabellenfünfter, Mainz verdrängt, denn die Mainzer sind gegen Wolfsburg nur zu einem 2:2 unentschieden gekommen und darüber ärgern sich die Mainzer auch deshalb, weil der Ausgleichstreffer der Wolfsburger erst kurz vor Schluss fiel. Stefan Kersthold.
Die große Frage lautet nach diesem 2:2 zwischen dem FSV Mainz und dem VfL Wolfsburg. Wem nutzt dieser Punkt mehr? Die Mainzer verpassen es, zurückzukehren auf Champions League Platz 4 und die Wolfsburger erneut kein Erfolg für das Team von Ralf Hasenhüttl. Dabei begann es gut. Bereits in der 3. Minute traf Maximilian Arnold aus großer Distanz zur 1:0 Führung. Dann drehte der FSV Mainz 05 kurz vor der Pause die Partie durch Treffer von Lee und Dominik Kohr. Im 2. Durchgang dann große Möglichkeiten für die Mainzer, aber sie scheiterten immer wieder am polnischen Keeper Grabara, der seine Mannschaft hier vor einem größeren Rückstand bewahrte. Und kurz vor dem Ende, da traf Dennis Wafro zum viel umjubelten 2:2 für die Wolfsburger. Das auch der Endstand vor ausverkauftem Haus.
Viel umjubelt das 2:2 allerdings nur bei den Wolfsburgern, logischerweise. Nadim Amiri, der Regisseur der Mainzer, der war total frustriert.
Du musst 6-7-1 gewinnen. Nach mit der Leistung, mit den Chancen. Umso bitterer ist es, dass wir wieder so billige Gegentore bekommen und es nicht schaffen, einfach über 90 Minuten das unser Tor zu verteidigen und das Spiel zu gewinnen. Mit so einer Leistung nicht zu gewinnen, ist einfach brutal. Wie im Hinspiel, ganz klar bessere Mannschaft, schafft es aber nicht zu gewinnen und es tut einfach extrem weh heute.
Sagt der Mainzer Amiri. Und damit zur 2. Liga. Da waren heute gleich 5 Aufstiegskandidaten gefordert, aber nur einer von denen hat gewonnen, nämlich der SC Paderborn. Der siegte in Nürnberg 3:2 und hat nach Punkten gleichgezogen, jetzt mit dem Tabellendritten Elversberg. Aus Nürnberg Oliver Tubenauer.
Verdient gewinnt der SC Paderborn dieses Verfolgerduell, obwohl der Klub den besseren Start erwischte. 2. Minute, Steckpass von Justwan durch die Paderborner Abwehr und Emreli brachte die Nürnberger mit 1:0 in Führung. Sicherheit brachte dieser Treffer den Nürnbergern aber nicht. In der Folge spielten nur noch die Westfalen und die kamen nach einer Ecke durch den Kopfballtreffer von Scheller zum verdienten Ausgleich. Kurz nach dem Wechsel dann der Führungstreffer. Ansa erzielte aus 16 Metern das 1:2. Und in der 77. Minute nutzte Sven Michel einen weiteren Fehler von Nürnbergs Keeper Jan Reichert sogar zum 1:3. Das 2:3, das ebenfalls durch Emredi erzielt wurde, fiel nicht mehr ins Gewicht, denn das Tor fiel erst spät in der Nachspielzeit.
Wie schon gesagt, Paderborn jetzt gleich auf mit Elversberg, denn Elversberg hat nur unentschieden gespielt gegen Mitaufstiegskonkurrent Düsseldorf. Und nach dem 1:1 haben jetzt drei Mannschaften 48 Punkte, nämlich Elversberg, Paderborn und Düsseldorf. Thomas Wollscheid.
Der SV Elversberg hat gegen Fortuna Düsseldorf trotz bester Torchancen einen Sieg verpasst. Sie waren die aktivere und auch bessere Mannschaft, scheiterten aber entweder an Torhüter Florian Kastenmeier oder der letzte Pass im Strafraum kam zu ungenau. Das 1:0 für Düsseldorf fiel eine Viertelstunde vor Schluss. Isaac Johannesson donnerte den Ball unter die Elversberger Torlatte. Den Ball hatte SVE-Abwehrspieler Lukas Pinkert unfreiwillig aufgelegt. 5 Minuten später dann der Ausgleich. Jamil Siebert faulte SVE-Kapitän Robin Fellhauer. Der Elfmeterpfiff war auch vom Kölner Keller für richtig empfunden worden. Carlo Sickinger verwandelte sicher zum 1:1. Im Aufstiegsrennen ist das für die SVE aufgrund des Spielverlaufs ein kleiner Rückschlag.
Ja, und den Aufstieg abhaken kann wohl Kaiserslautern. Die Mannschaft hat in Braunschweig 0:2 verloren, die dritte Niederlage in Folge. Am Abend ist noch der Tabellenführer gefordert. Der Hamburger SV tritt ab 20:30 bei Schalke 04 und morgen dann Hertha BSC beim vorletzten Ulm. Will man drei weitere Punkte für den Klassenerhalt einsammeln. Und damit zum Abendspiel der Fußball-Bundesliga. Gleich geht es los, nämlich im Stadion an der Alten Försterei. Und da wollen die Eisernen, da will Union Berlin drei weitere Punkte einfahren, um ebenfalls die Klasse zu halten, wie natürlich auch die wie auch Hertha BSC eine Etage tiefer. Ja, die Begegnung Union Berlin gegen den VfB Stuttgart in der im Vorjahr war das ein Fastabsteiger gegen den Vizemeister. Aktuell sind die Mannschaften nicht so weit auseinander. Union 13., Stuttgart 11. Ja, Tabea Kunze, unsere Reporterin im Stadion an der Alten Försterei. Tabea, haben die Fans es denn alle rechtzeitig ins Stadion geschafft? Viele kommen ja dann doch mit der Bahn oder mit der S-Bahn. Und da ist an diesem Osterwochenende in Berlin ja so einiges gesperrt.
Das stimmt, aber wenn ich jetzt hier kurz vor dem Anpfiff einmal rund durchs Stadion schaue, dann sehe ich keine freien Plätze. Ich sehe ganz viele rot-weiße Schals, die Fans gerade quer über den Köpfen ausgebreitet in die Luft strecken. Das ist ja diese besondere Atmosphäre, wenige Sekunden bevor die Spieler dann aufs Spielfeld kommen. Also ich sehe keine freien Plätze. Ich sag mal, alle, die hier sein wollten, haben es auch rechtzeitig geschafft.
Wunderbar, da sind wir beruhigt. Kommen wir zum Sportlichen. Stuttgart kann sich in der Liga theoretisch noch hochsiegen auf einen Europapokalplatz. Einfacher ist es jedoch, man gewinnt den DFB-Pokal gegen Drittligist Bielefeld. Was glaubst du, spielt der Pokal da heute eventuell schon mit bei den Stuttgartern in den Köpfen?
Ja, auf jeden Fall werden sie von ihren Fans permanent daran erinnert, denn die Auswärtsfans aus Stuttgart haben gerade ein Banner vor ihrem Gästeblock ausgebreitet und da steht, der Traum vom Titel lebt. Und damit ist natürlich der Pokal gemeint. Am 24. Mai geht es ja wieder nach Berlin, dann eben ins Olympiastadion. Also klar, diese Perspektive, dass man eben über den Pokalsieg in den Europapokal einziehen kann, die ist beim VfB Stuttgart allgegenwärtig. Und man muss ja auch sagen, es ist die realistische Variante, als es wirklich noch über die Liga zu schaffen.
Ja, eine durchaus realistische Variante ist auch, dass Union Berlin in der kommenden Saison weiter in der Bundesliga mitspielt. Was ist deine Einschätzung? Ist die Mannschaft weiterhin so fokussiert, wie sie das ja die vergangenen Spiele über war?
Ja, ich glaube schon. Diese 5 ungeschlagenen Spiele in Serie gegen namhafte Gegner wie Leverkusen, Bayern, Frankfurt, Freiburg, das hat der Mannschaft ganz viel Sicherheit gegeben. Und es ist ja auch klar, die Perspektive heute mit einem Punkt den Klassenerhalt rechnerisch perfekt zu machen, vor den eigenen Fans im 200. Bundesligaspiel der Vereinsgeschichte, das ist ganz viel Motivation für die Unioner. Und ich sehe auch gerade lächelnde Gesichter bei den Spielern der Eisernen, die sich gerade mit dem Schiedsrichtergespann noch mal abklatschen, bevor es losgeht.
Welche taktischen Rückschlüsse lassen denn die Aufstellungen zu? Erkennst du da möglicherweise taktische Winkelzüge?
Ja, genau das, was Union die vergangenen Wochen stark gemacht hatte. Die Fünferkette ist einfach das, was sie gerade herausragend gut machen. Kompakt stehen, defensiv, fast nichts zulassen und dann gucken, dass man schnell und geradlinig ins Konterspiel kommt. Und dafür ist auch heute wieder Benedikt Hollerbach in der Startelf. Er soll eben vorne sein Tempo ins Spiel bringen und dann möglicherweise hier die wenigen Chancen, die Union bekommen wird, auch zum Torerfolg nutzen.
Und Christopher Trimmel, der Oldie, ist auch dabei.
Ja klar, der wurde gerade schon gefeiert. Er hat ja seinen Vertrag gestern verlängert, wird in ein 12. Jahr bei den Eisernen gehen. Und er hat gerade ohrenbetäubenden Extra-Applaus bekommen bei der Mannschaftsaufstellung.
Flavia Kunze kurz vor dem Anpfiff im Stadion an der Alten Försterei. Und nach den 19 Uhr Nachrichten schalten wir dann erneut live zu ihr. Union Berlin gegen den VfB Stuttgart, Anstoß um 18.30 Uhr. Der Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Fernstraßen derzeit keine größeren Störungen. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding wegen Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm fahren. In Neukölln dauert es etwas länger auf der Karl-Marx-Straße und der Sonnenallee Richtung Hermannplatz. Friedenau, die Schmieljahnstraße ist zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Rheinstraße wegen eines Straßenfestes bis Montagabend voll gesperrt. Und Köpenick, rund um das Stadion an der Alten Försterei, kommt es wegen des Fußballspiels von Union Berlin gegen den VfB Stuttgart zu Einschränkungen. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Werner Schoninger. Der russische Präsident Putin hat im Krieg gegen die Ukraine einseitig eine Waffenruhe ausgerufen. Sie soll bis Sonntagabend 23 Uhr unserer Zeit gelten. Der Kreml gab humanitäre Gründe an. Putin wünschte allen russischen Soldaten an den Fronten ein frohes Osterfest. Er rief die Ukraine dazu auf, über Ostern ebenfalls die Kämpfer einzustellen. Der ukrainische Außenminister Sibiya erklärte, man könne den Ankündigungen des russischen Präsidenten nicht trauen. In Berlin-Kreuzberg haben am Nachmittag rund 1.800 Menschen für Frieden und Abrüstung protestiert. Im Aufruf zu dem Ostermarsch hieß es mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine unter anderem, statt Waffenlieferungen müsse die Diplomatie gefördert werden. Gegen den Marsch gab es laut Polizei mehrere Gegenveranstaltungen. Sie richteten sich gegen Rechtsextremismus, Verschwörungsideologien und den palästinensischen Block bei der Demonstration. Andere Gegendemonstranten warben für eine weitere Unterstützung der Ukraine. Die USA und der Iran haben vereinbart, die Atomverhandlungen fortzusetzen. Der iranische Außenminister Araghchi sagte nach einem Gespräch mit dem US-Sondergesandten Witkoff in Rom, es habe Fortschritte gegeben. In einer Woche soll die nächste Runde stattfinden. Ziel der USA ist ein neues Abkommen, das verhindert, dass die Iraner eine Atombombe bauen können. Sollte es kein Abkommen geben, droht US-Präsident Trump, gegen den Iran militärisch vorzugehen. Der Bund der Steuerzahler hat erneut Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD geübt. Verbandspräsident Holznagel vermisst darin klare Aussagen zu einer umfassenden Steuerreform. Christian Ofer-Weiß.
Flickwerk, so nennt Holznagel die schwarz-roten Steuerpläne. Im Interview mit dem Deutschlandfunk kritisiert er, es bringe nichts, über einen höheren Mindestlohn von 15, 16 Euro die Stunde nachzudenken, wenn die Einkommensteuer diese Erhöhung wieder auffrisst. Es brauche eine wirkliche Reform. Vor allem kleinere und mittlere Einkommen müssten deutlich entlastet werden, fordert der Steuerzahlerpräsident. Auch bei Steuern und Subventionen für Unternehmen muss sich aus Sicht von Holznagel etwas tun.
In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München 4:0 in Heidenheim gewonnen. Die weiteren Ergebnisse: Leipzig-Kiel 1:1, Bremen-Bochum 1:0, Freiburg-Hoffenheim 3:2 und Mainz-Wolfsburg 2:2. Zur Stunde empfängt Union Berlin den VfB Stuttgart, es steht noch 0:0. In der dritten Liga hat Energie Cottbus im heimischen Stadion 1:0 gegen Viktoria Köln gewonnen. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: am Abend bedeckt mit etwas Regen, zurzeit in Berlin-Adlershof 8 Grad und in Treuenbrietzen 11. In der Nacht lockert es auf, Tiefstwerte zwischen 6 und 2 Grad, örtlich bildet sich Bodenfrost. Morgen am Ostersonntag nach Nebelauflösung viel Sonne und meist trocken bei 18 bis 23 Grad. Die Zeit 18.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Zuhören, die Kernkompetenz unserer Zeit. Hört uns zu, diese Forderung hat Konjunktur. Ostdeutsche stellen sie an Westdeutsche, junge Menschen an die etablierte Politik, die Opfer des Anschlags von Solingen an die gesamte Gesellschaft. Und das ist nur ein Ausschnitt aus einem Suchwortstreifzug durch das Internet. Wenn dem Zuhören so große Wichtigkeit zugesprochen wird, wie ist es dann um diese Fähigkeit bestellt? Hören Sie dazu die Wiederholung eines Gesprächs mit Bernhard Pörksen. Der Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen hat über das Zuhören ein Buch vorgelegt.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Professor Pörksen, Sie bezeichnen das Zuhören als Kunst, sich der Welt zu öffnen. Geht es denn nicht zuallererst darum, die Absicht des Gegenübers zu ergründen?
Nun natürlich, Sie haben recht. Zuhören heißt, sich dem anderen zuzuwenden. Aber je länger ich mich damit beschäftigt habe, je intensiver ich mit Menschen gesprochen habe, manchen habe ich 2, 3, ja bis zu 10 Jahren zugehört, desto klarer wurde mir, wie ungeheuer voraussetzungsvoll und elementar das Zuhören ist. Sehen Sie, ohne das Zuhören ist alles nichts. Ohne das Zuhören gibt es keine Kommunikation, keinen respektvollen Streit, keine Debatte, keine Versöhnung in gewissem Sinne, kein gesellschaftliches Miteinander. Und insofern würde ich sagen, Zuhören ist eigentlich eine Metapher, ein Bild für die Öffnung gegenüber der Welt, für das Durchlässigsein gegenüber der Welt. Christine Thümer-Rohr, eine Sozialwissenschaftlerin und Musikerin, hat das einmal auf die wunderbare Formel von der inneren Gastfreundschaft gebracht. Also das Fremde tatsächlich in seiner Fremdheit an sich heranzulassen. Darum geht es.
Vor dem Zuhören steht dann aber auch die bewusste Entscheidung, wem man zuhört. Wie wird die getroffen?
Nun, ich glaube, und das wirkt wie ein Ausweichen jetzt, aber die wird notwendigerweise individuell getroffen. Es gibt kommunikative Wahrheit nur in konkreter Form, nicht in prinzipieller Gestalt. Also man muss passend zur eigenen Person, passend zur gesellschaftlichen Situation, passend zur professionellen Rolle Entscheidungen treffen. Und dann kann man sich festlegen, ja, will man jemand zuhören, der sich in extremer Weise äußert, will man einem anderen gerade deswegen nicht zuhören, wo ist die eigene rote Linie? Aber dafür gibt es jenseits von ein paar natürlich fundamentalen Grundsätzen und Grenzüberschreitungen keine allgemeine Wahrheit, die sich verkünden ließe. Also kein Zuhörkatechismus in gewissem Sinne, von dem aus man dann die Dinge ausbuchstabieren könnte. Nein, Zuhören heißt, sich frei in Freiheit zu entscheiden, wem man aus welchen Gründen sich zuwenden möchte.
Ich würde das als ein Ideal bezeichnen, das Sie da benennen und ganz böse dagegen stellen, dass der Verbleib in der eigenen Filterblase, sprich in der Komfortzone der Selbstbestätigung, der einfachste Weg ist, sich das Gegenüber, dem man zuhören möchte, auszusuchen.
Ja, das stimmt, in der Tat. Wir Menschen sind, und das ist anthropologisch gesprochen keine gute Nachricht, bestätigungssüchtige Wesen. Wir lieben Bestätigung und suchen unsere Gesinnungsgemeinschaften oder unsere Echokammern auf, dass es wahr. Und trotzdem, aus meiner Sicht ist das, und das will ich ganz klar sagen, eine idealistisch-existenzialistische Setzung. Wir sind frei, verdammt zur Freiheit und Verantwortung. Zuhören ist eine im Kern freie Handlung. Wir können andere zum Schweigen bringen, aber sie niemals zum Zuhören zwingen. Sehen Sie, was Sie mit dem machen, was ich gerade sage, mit dem, was die Hörerinnen und Hörer damit tun, was ich gerade sage, das bleibt vollkommen Ihnen überlassen.
Die Schlussfolgerungen, die ich daraus ziehe, die Reaktionen darauf. Ich reagiere darauf mit der Behauptung, dass die Forderung, doch bitte zuzuhören, genauso narzisstisch sein kann, wie die Entscheidung, sich einem bestimmten Menschen oder einem bestimmten Gehörten zuzuwenden. Dann nämlich, wenn das Gegenüber nicht nur zustimmen, sondern auch Konsequenzen im Sinne des Sprechers ziehen soll. Liegt das kommunikative Problem unserer Zeit nicht eher darin, dass Dissens so schwer zu ertragen ist?
Ja, unbedingt. Und wir sind hineingestürzt in eine Welt der Kommunikationskonflikte. Aus meiner Sicht einen tiefen Effekt der Vernetzung. Vernetzung, so würde ich sagen, verstört. Wir sehen zu viel, zu schnell, zu unmittelbar, zu direkt auf einem einzigen Kommunikationskanal, sind gleichsam konfrontiert mit einer Überdosis Weltgeschehen. Also die Idee der Filterblase, der algorithmischen Selbstbestätigungstunnel, die ist empirisch nicht haltbar. Es regiert aus meiner Sicht etwas anderes, nämlich der Filterclash, die permanente Konfrontation mit immer anderen Ansichten. Und genau das verstört und lässt einen durchaus im Sinne der kognitiven Notwehr diesem zu viel an Dissonanz, diesem zu viel an Dissens ausweichen. Und trotzdem, es gibt die Möglichkeit, dass sich durchlässig machen gegenüber der Welt. Wie funktioniert unter diesen erschwerten Bedingungen geistige Offenheit? Wie geht geistige Offenheit? Das ist die Schlüsselfrage.
Herr Professor Pörksen, Politikerinnen und Politiker fühlen sich aktuell im Wahlkampf offenbar angesprochen von dieser Forderung, sie sollten zuhören. Also sind offenbar bereit, sich durchlässig zu machen. Mit Dialogforen, mit Gesprächstouren, Townhall-Meetings. Ein Minister setzt sich sogar an die Küchentische ausgewählter Bürger. Ist das ein Indiz, dass es gut bestellt ist, um das Zuhören seitens der Politik?
Das würde ich so nicht sagen, denn dem Zuhören, das ich meine, also dieses tiefere, existenzielle Zuhören, gehört das Überraschtwerden zum Kern des ganzen Geschehens. Es könnte etwas Unerwartetes passieren. Was Sie beschrieben haben, sind hochgradig strategisch durchformatierte Kommunikationssituationen. Die Wahlarena, der Bürgerdialog, das Küchentischgespräch. Aus meiner Sicht ist das eher, und das sage ich durchaus mit Respekt für das Anliegen, aber nicht für die Umsetzung, aus meiner Sicht ist das eher instrumentelles Zuhören, Fassadenzuhören, also kein wirkliches Zuhören.
Aber es ist für Politiker tatsächlich sehr schwer, das Zuhören zu organisieren, wenn ich das mal so sagen soll. Denn ein Politiker steht sehr vielen potenziellen Wählerinnen und Wählern gegenüber, die alle etwas von ihm wollen oder viele von ihm.
Unbedingt. Und insofern können wir ja sagen, dass die Tatsache, dass die psychologischen Sprachspiele, die Sorgen der Menschen ernst nehmen, auf Augenhöhe miteinander reden, wirklich zuhören, den Dialog führen, dass die psychologischen Sprachspiele, die so erkennbar in die politische Sphäre hineindringen, dass die eigentlich ein Indiz sind für eine Psychologisierung der Verhältnisse, für eine zunehmende Dominanz des Psychologischen auch in der öffentlichen Sphäre und erstmal nicht so viel mehr. Man kann daran zeitdiagnostisch etwas festmachen, aber nicht so furchtbar viel über das Zuhören in meinem Sinne lernen. Ich versuche, das Konzept irgendwie zurückzuerobern, dem Thema eine andere Ernsthaftigkeit zu geben, die Frage zu stellen, was heißt es, sich tatsächlich zu öffnen, was heißt es, sich von eigenen Urteilen und Vorurteilen zu lösen und dem anderen in einer umfassenderen, tieferen Art und Weise zu begegnen. Und Sie haben völlig recht, das ist vielleicht nichts für die Talkshows, nichts für die sozialen Netzwerke und das Aufeinander-Eindreschen, das hier erfolgt. Und das ist vielleicht nichts für die große Arena des Politischen. Aber es ist vielleicht etwas für das direkte, das unmittelbare Gespräch.
Und genau darauf möchte ich gleich auch zu sprechen kommen an einem konkreten Beispiel. Aber ich habe noch mal eine Frage zu der Arena des Politischen. Da geht's auch ums Zuhören. Also eine kommunikative Strategie in diesem Wahlkampf und nicht nur in diesem Wahlkampf ist Change the Conversation. Also statt sich mit der Regelung und Bewältigung der Migration nach Deutschland zu befassen, problematisieren SPD, Grüne, andere den Umstand, dass die CDU für einen entsprechenden Antrag die Stimmen der AfD in Kauf genommen hat. Und jetzt zeigen Umfragen, die Wahlabsichten der Bürger beeinträchtigt das gar nicht. Haben die, also die Bürgerinnen und Bürger, nur schlecht zugehört oder haben die besonders gut zugehört?
Das ist eine hochinteressante Frage und ich würde sagen, durch die Art, wie Sie, liebe Frau Mattei, diese Frage beantworten oder wie ich diese Frage beantworte, lerne ich Sie ein bisschen besser kennen. Wenn Sie sagen, Herr Merz hat das in besonderer Weise vermacht, Signale in die Bevölkerung auszusenden und die Stimmung aufzugreifen und aus meiner Sicht durch diesen Tabubruch, Arbeit mit den Stimmen der AfD, Verzicht auf die Konsensbildung in der politischen Mitte. Er hat durch diesen Tabubruch eigentlich etwas Richtiges getan. Dann lerne ich Sie genauer kennen, genauso wie vielleicht durch die Kritik, die ich hier formuliere, ich selbst als politischer Bürger, nicht so sehr als Wissenschaftler, stärker kenntlich werde.
Wir halten fest, dass ich keineswegs gesagt habe, dass ich diesen Tabubruch, wie Sie es formuliert haben, in irgendeiner Weise gut heiße oder schlecht heiße. Ich finde einfach nur, dass es ein interessantes Beispiel dafür ist, wie etwas gedeutet werden kann. Aber jetzt mal zum Einzelfall. Sie hatten ja gesagt, die individuelle Kommunikation, um die sei es Ihnen vor allem gegangen bei Ihrem Buch. Wie es ist, wenn Kommunikation zusammenbricht, wenn das Gegenüber dicht macht, nicht mehr zuhört, nicht mehr erreichbar ist. Das hat man hier in Deutschland zum Beispiel während der Covid-Pandemie erleben können. Sie haben kommunikative Nichterreichbarkeit in einem anderen Fall in Ihrem Buch aufgegriffen, nämlich im Ringen um Empathie im Ukraine-Krieg. Das Beispiel, der in Russland lebende Vater des ukrainischen Unternehmers Mischa Katsurin wollte seinem Sohn nicht glauben, dass Russland die Ukraine angegriffen hatte, obwohl der Sohn mitten in diesem Angriff stand sozusagen. Wie lässt sich so eine Verweigerung erklären?
Nun, sie lässt sich ganz wesentlich erklären durch die Macht der Propaganda. Der Vater sieht vor allem Staatsfernsehen, ist wenig im Netz unterwegs, konsumiert kaum andere Medien und das heißt, es senkt sich so eine Art Desinformationsnebel über ihn herab und damit ringt dann Mischa Katsurin, dass er völlig verstört versucht, den Vater eben doch noch zu erreichen. Und das Interessante ist für mich, dass er eben nicht sofort aufgibt. Man könnte ja sagen, Schluss, aus, vorbei, da gibt es diese epistemische Schließung, so könnte man das nennen, also die widersprechende Information. Der Sohn sagt, es ist wirklich Krieg, die ist da und der Vater sagt, nein, bei euch ist doch kein Krieg, ich habe das alles im Staatsfernsehen gesehen, die Russen bringen euch Essen und warme Kleider. Er könnte einfach aufgeben, dieser Mischa Katsurin. Aber das Interessante ist, er kreiert, wohlgemerkt zu Kriegsbeginn, ein Dialog- und Kommunikationsprojekt. Er versucht, eine Graswurzelbewegung auf dem Weg zum gelingenden Miteinanderreden und einander zuhören zu initiieren. Wie macht er das? Er sagt, 11 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben Verwandte in Russland. Und was wäre, wenn sie jetzt zu Kriegsbeginn versuchen würden, diese Verwandten in Russland zu kontaktieren über die noch vorhandenen Kanäle? Was wäre, wenn es gelingen könnte, sie wirklich zu berühren, sie wirklich zu erreichen? Wenn es wirklich klappen könnte, einander zuzuhören, dann könnte die Macht der Desinformation, so stellt er sich das vor, gebrochen werden. Und ich habe ihn jetzt diese Jahre seit Kriegsbeginn über begleitet und er scheitert auf dramatische und drastische Weise. Auch der Vater bricht die Kommunikation irgendwann wieder ab und sagt, es ist Gottes Wille, dass Russland und die Ukraine zusammengehören. Das ist furchtbar und es ist schmerzhaft. Aber dieses Scheitern ist aus meiner Sicht außerordentlich lehrreich. Und ich glaube auch, um dem Thema zuhören, miteinander reden, eine andere Ernsthaftigkeit zurückzugeben, heißt es eben rauszugehen aus der Rezept-, der Kuschel- und der Psycho-Ecke, aus der Ratgeber-Ecke und heißt es genau hinzuschauen, die Verwicklung in Situationen, die Dramatik in Situationen, aber auch die Lücken der Freiheit in konkreten Situationen anschaulich werden zu lassen.
Ist es Katsurin denn überhaupt nicht gelungen, die Abwehr des Vaters zu durchdringen oder hatte er dann partiell vielleicht doch mal durchdringen können?
Doch, er hat Erfolg zu Beginn an der Wendt die vielleicht älteste Methode, um Menschen zu erreichen und vielleicht auch die wirksamste Methode, um Menschen zu erreichen, an. Er erzählt einfach nur Geschichten. Er erzählt dem Vater von der Großmutter, die den Tag über im Badezimmer sitzt, weil das der sicherste Ort ist, wenn wieder geschossen wird. Oder erzählt von einer befreundeten Familie, die eines Tages eine Art Notruf-SMS aus einem Bunker heraus absendet, weil die kleine Tochter der Familie Stunden schon nicht mehr aufhören kann, zu weinen. Und wenn man sich die Aufnahmen dieses Gesprächs anhört, und ich habe das wieder und wieder getan, um zu verstehen und idealerweise auch in der Tiefe zu begreifen, dann merkt man, wie die Propagandamauern im Kopf des Vaters ausgelöst durch diese Geschichte Risse bekommen, wie er durchlässiger wird, weicher und wie er dann auf einmal sagt, ja, Mischa, ich glaube dir, der Krieg ist schrecklich und ich mache mir wirklich Sorgen. Und das sind so Momente der Wahrnehmungsöffnung, den ich versucht habe, hinterher zu spüren.
Warum hat er sich dann wieder verschlossen?
Das ist ehrlich gesagt nicht ganz klar. Es ist möglich, dass man ihn bedroht hat. Das ist offen. Auf jeden Fall meldet er sich eines Tages mit einer dramatischen Abschiedsnachricht, die eben davon handelt, dass Gott will, dass die Ukraine, Belarus und Russland zusammengehören und dass er fortan den Kontakt abbrechen wird. Das ist gewissermaßen eine letzte Botschaft aus einer ideologisch-religiös verbrämten Welt. Das ist, wenn Sie so wollen, wieder der Sieg der Propaganda. Aber das Ringen, wissen Sie, Mischa Katsurin, und deswegen hat mich seine Geschichte so fasziniert. Mischa Katsurin hat etwas Unmögliches versucht. Er hat versucht, im Krieg einen dialogischen Tanz zu führen. Er hat versucht, im Dialog jemand, der auf der anderen Seite steht, in dem Fall tragischerweise sein Vater, den noch zu erreichen. Aber sie sehen nach Butscha, nach Mariupol, nach dem Bombardement einer Geburtsklinik, sie sehen, wie die Gewalt, wie der Hass, wie die Verstörung in jede Ritze der Existenz eindringt. Und ich muss sagen, peinlich, ich bin so behütet aufgewachsen. Ich habe das Wesen von Gewalt, das Wesen von Krieg erst durch diese Begleitung von Mischa Kazurin verstanden. Sie haben am Ende des Tages dann keine Chance. Das ist furchtbar. Aber der Weg des Ringens um die Berührbarkeit des anderen, die Möglichkeit, weiter an die Berührbarkeit des anderen zu glauben, das ist die Größe, die dieser Unternehmer aus Kiew entwickelt. Und deswegen ist sein Beispiel nicht wertlos. Deswegen ist sein Beispiel in gewissem Sinne nicht mal nur eines des Scheiterns, auch wenn er praktisch, faktisch am Ende eben keinen Erfolg hat mit seiner Graswurzelbewegung und seinen Ideen, sondern es zeigt eine Möglichkeit, die unendlich schwer zu bewerkstelligen ist, wenn im Hintergrund die Bomben fallen.
Und es lässt einen dann zurück mit der Schlussfolgerung, dass es letztlich doch vergeblich ist, Menschen mit sachlichen Argumenten überzeugen zu wollen, angesichts einer Übermacht von Propaganda und Desinformation.
Ich wäre nicht so pessimistisch wie Sie. Sehen Sie, dieses Beispiel hat viele Menschen ermutigt. Dieses Beispiel hat viele Menschen bewegt. Es gab ein internationales Echo, das seinesgleichen suchte. Es gab Spenden. Es hat die Möglichkeit existiert und selbst der Vater hat sich in Teilen geöffnet. Und klar, wenn sie womöglich bedroht werden, was eine denkbare Variante ist, wer will es ihm dann verdenken, dass er irgendwann Botschaften absetzt? Wie gesagt, ich weiß es nicht genau, was passiert ist, aber es ist ein Beispiel, das die Dramatik unserer Zeit offenbart. Es ist ein Beispiel, das die existenzielle Dimension des Zuhörens offenbart. Das ist ein Beispiel, das eine idealistische Möglichkeit zeigt. Sehen Sie, Sie können Realitäten kaputt machen, aber Möglichkeiten können Sie nicht zerstören.
Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, hat es übrigens auch versucht, an die russische Bevölkerung zu appellieren, sie gegen den Krieg, den Moskau vom Zaun gebrochen hat, zu mobilisieren. Aber er ist auch damit gescheitert. Aber es ist ihm mit seiner kommunikativen Strategie gelungen, ausländische Unterstützung für die Abwehr der russischen Angriffe zu mobilisieren. Warum war er dabei so erfolgreich?
Ich glaube, es ist diese Authentizität, die persönliche Betroffenheit, dieses Charisma der Berührbarkeit, das Zelensky, der ja von einem total populistischen Politiker umgeschaltet hat in Richtung einer Kommunikationsmacht eigenen Rechts, einem Rhetoriker par excellence auf der Weltbühne. Es ist die David-gegen-Goliath-Geschichte, die Menschen berührt. Es ist die Tatsache, dass er eben nicht aus Kiew geflohen ist, dass er gesagt hat, ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, sondern Munition. All dies in seinem Zusammenspiel, hingegen dann der distanzierte Baby-Pucker-Botox-Face-Diktator Putin an einem langen Tisch aus der Ferne Menschen abkanzelnd und vernichtend, der Kontrast könnte nicht größer sein. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ohne das Kommunikationsgenie von Zelensky alles sehr viel schneller, sehr viel dramatischer zulasten der Ukraine sich gewendet hätte. Also es ist diese Authentizität mit dem Versuch der Perspektivenverschränkung. Wenn Sie die Reden analysieren, dann sehen Sie, wie er immer wieder versucht, spezifisch zu sprechen. Also im Bundestag über die Wiedervereinigung zu reden, vor US-Amerikanern über den 11. September oder Pearl Harbor zu sprechen oder im britischen Parlament Churchill zu erwähnen. Also all dies sind Versuche der Perspektivenverschränkung, so nenne ich das. Sie müssen eigentlich erst verstehen, in welcher Welt der andere lebt, um dann verstanden zu werden. Und dieses Prinzip hat er sehr genau begriffen oder umgesetzt, auf dem Weg zum Gelingenden gehört werden.
Herr Professor Pörksen, ich möchte noch mal kurz auf den Wahlkampf in Deutschland zurückkommen. Da setzen sich manche Parteien stark mit digitalen Medien ein. Die AfD zum Beispiel, aber auch die Grünen, die sind auf allen Kanälen präsent. Mhm. Welchen Effekt hat das, wenn nur Teilöffentlichkeiten erreicht werden sollen?
Nun, das ist natürlich einfach das Gebot der Stunde, dass man in sozialen Netzwerken präsent ist, dass man insbesondere, um junge Menschen zu erreichen, diese Mittel wählt. Und das kommt ja noch etwas anderes hinzu bei der AfD und den Grünen, so unvergleichbar sie politisch doch sind. Beide setzen sehr stark darauf, dass es Fans gibt, Anhängerinnen und Anhänger, Influencerinnen und Influencer, die die eigene politische Botschaft weitertragen. Und das ist natürlich ein sehr effektives Prinzip. Also sie senden eine Botschaft und andere fangen an, mit ihr zu spielen, sie zu verbreiten. So. Aber sie haben natürlich die Gefahr sofort benannt. Im Grunde genommen braucht es für die Debatte, für das Ringen um programmatische Differenz idealerweise eine gemeinsame Öffentlichkeit. Idealerweise auch, und jetzt wirklich ein bisschen nostalgisch, auch eine Art Leuchtfeuer oder nach dem Leuchtturmprinzip organisierte Öffentlichkeit, in der man noch sagen kann, ja, das ist jetzt das zentrale Thema und jetzt stellen wir zu einem Thema die interessantesten Ideen, die wichtigsten Programme, die besten Konzepte vor. Und diese Öffentlichkeit, die verschwindet vor allem aufgrund der Macht der sozialen Netzwerke, vor allem aufgrund des Aufscheins eines digitalen Feudalismus, der aus dem Silicon Valley kommt. Und der Journalismus, entschuldigen Sie, Frau Mattei, aber der verliert erkennbar an sortierender Kraft. Er verliert die Hoheit über die Vertriebskanäle. Es gibt Superreiche, die sich als Journalismusverächter entpuppen und den Ring
sprechen Sie jetzt
küssen.
Von Elon Musk?
Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Die Öffentlichkeit hat ein Problem mit superreichen Journalismusverächtern, ganz offenkundig.
Aber es gab ja schon früher Medienunternehmer mit weltanschaulichen Anliegen. Denken wir mal an Axel Springer. Also das war lange vor dem Aufkommen des Internets.
Ja, absolut. Aber die Asymmetrie, auch Rupert Murdoch, ich meine, hat Demokratien auf drei Kontinenten destabilisiert. In Australien den Klimawandelleugner Futter gegeben, in Großbritannien den Brexit mit orchestriert, in USA Donald Trump mit zum politischen Kandidaten aufgebaut. Also diese Form der katastrophalen Missbrauchs von publizistischer Macht. Den gab es schon früher, aber wir haben jetzt völlig neue Asymmetrien, also Schamlosigkeit und Machtballung in nie gekanntem Ausmaß. Der reichste Mann der Welt hat das Ohr des amerikanischen Präsidenten, reitet ins Weiße Haus ein, verfügt gleichzeitig über digitale Infrastruktur, also politische, ökonomische, mediale Macht, alles gleichzeitig und kann mit einem einzigen Desinformationstweet 200 Millionen Follower erreichen und zwingt dann noch seine Ingenieure, seine Tweets bevorzugt in die Timeline der Plattformgemeinschaft hineinzudrücken. Groteske Asymmetrien, die zeigen, das digitale Zeitalter schildert auf der einen Seite Öffnung des kommunikativen Raumes, wunderbar, dass sich so viele zuschalten können, und auf der anderen Seite eine totale Vermachtung, ein digitaler Feudalismus. Das ist mit dieser Geschwindigkeit, mit diesem Ausmaß an moralischer Kompasslosigkeit, diesem auf Knien umherrutschenden, ziemlich ekelhaften Opportunismus bei Zuckerberg, Bezos, Musk und Co. habe ich so nicht gerechnet.
Halten Sie es denn für möglich, die sozialen Medien zu, man kann vielleicht sagen, wieder zu Instrumenten gleichberechtigten Streits zu machen?
Prinzipiell ja, dafür braucht es aber eine Bildungsanstrengung, eine Diskursanstrengung, eine Regulierungsanstrengung eigener Art. Sehen Sie, ich war für dieses Buch lange im Silicon Valley unterwegs und habe hier die ersten Online-Gemeinschaften, die ersten sozialen Netzwerke der Welt studiert, die sich auf einer ganz faszinierend im Hafen von Sao Solito inmitten von schwimmenden Hausbooten gründeten. Es waren Hippies, Hippies, die aus den Landkommunen kamen, gescheiterte Ehen, wenig Geld, aber die Utopie des Verbundenseins mit den Menschen der Welt im Kopf. Und die wollten sie in die digitale Zeit transportieren. Und die hatten so ein paar Prinzipien, die es sich lohnen würde, wiederzuentdecken. Teil der Gemeinschaften existieren auch heute noch, sind ganz klein, ein paar tausend Leute nur. Aber keine Anonymität, keine Werbefinanzierung, kleine Abogebühren, exzessive Moderation, maximale Liberalität und die Möglichkeit, sich auch mal offline zu sehen. Das sind sowas wie Zivilitätsgeheimnisse der Kommunikation, die ich versuche hier herauszuarbeiten. Denn der Machtkampf, wem gehört eigentlich Öffentlichkeit? Ein paar Superreichen, die mit einem Fingerschnippen darüber entscheiden, dass wir keinen Fact-Checking mehr brauchen? Wem gehört eigentlich Öffentlichkeit? Ein paar Superreichen oder uns allen? Dieser Machtkampf steht erst noch bevor.
Vielen Dank, Herr Pörksen. Wie es um die Fähigkeit des Zuhörens bestellt ist, warum sie so wichtig ist, darum ging es im Gespräch mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Sie hörten eine Wiederholung.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Brandenburg A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Vöben steht ein defektes Fahrzeug. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. Wegen Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm fahren. In Neukölln dauert es etwas länger auf der Karl-Marx-Straße und der Sonnenallee Richtung Hermannplatz. Friedenau, die Schmiljanstraße, ist zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Rheinstraße wegen eines Straßenfestes bis Montagabend voll gesperrt. Und Köpenick, rund um das Stadion an der Alten Försterei, kommt es wegen des Fußballspiels von Union Berlin gegen den VfB Stuttgart zu Einschränkungen. Bei der S-Bahn fahren wegen Bauarbeiten Busse statt Bahnen für die Linien 3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis 23. April. Für die S3 zusätzlich zwischen Erkner und Rahnsdorf bis 4. Mai, für die S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord bis 25. April und für die S41, 42 sowie die S46 zwischen Halensee und Westend. Kommen Sie gut durch.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Abend. Russlands Präsident Putin hat im Krieg gegen die Ukraine eine einseitige Feuerpause über Ostern ausgerufen. Sie gilt nach Angaben des Kreml seit 17 Uhr unserer Zeit bis morgen 23 Uhr. Putin rief die Ukraine auf, die Waffen ebenfalls ruhen zu lassen. Für das ARD-Studio Moskau Stefanie Markert.
Die Osterfeuerpause kommt nun plötzlich. Über Absprachen mit der Ukraine ist nichts bekannt. Zuletzt war Moskau unter Druck geraten, weil es einen US-Vorschlag über ein bedingungsloses Waffenstillstandsabkommen abgelehnt hatte. Die US-Administration hatte daraufhin jüngst mehrfach gewarnt, sich als Vermittler bei den Friedensbemühungen zurückzuziehen.
Noch vor der Ankündigung Putins haben Russland und die Ukraine wieder Kriegsgefangene ausgetauscht. Jeweils 246 Soldaten kehrten nach russischen Angaben zu ihren eigenen Truppen zurück. Der Austausch war von den Vereinigten Arabischen Emiraten vermittelt worden. Die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung erreichen heute ihren Höhepunkt. In Berlin sind am Nachmittag laut Polizei etwa 1.800 Menschen durch Kreuzberg gezogen. Jürgen Buch, RBB 24.
Die Veranstalter haben sich unter anderem gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Sie warfen der Bundesregierung so wörtlich Kriegsrhetorik vor. Gegen den Ostermarsch waren mehrere Protestveranstaltungen angemeldet. So hatten ukrainische Aktivisten des Vereins Vice zu einem symbolischen Friedensvolksentscheid eingeladen, bei dem man so wörtlich gegen falschen Frieden, für Verteidigung und Gerechtigkeit stimmen konnte. Die Demonstranten hatten auch Schilder dabei mit Aufschriften wie »Demokratie muss wehrhaft sein« und »Falscher Pazifismus tötet«.
Der Bund der Steuerzahler hat erneut Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD geübt. Verbandspräsident Holznagel vermisst darin klare Aussagen zu einer umfassenden Steuerreform. Es bringe nichts, über einen höheren Mindestlohn von 15 oder 16 Euro nachzudenken, wenn die Einkommensteuer diese Erhöhung wieder auffresse. Man brauche eine wirkliche Reform, so Holznagel. Vor allem kleinere und mittlere Einkommen müssten deutlich entlastet werden. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München 4:0 in Heidenheim gewonnen. Die weiteren Ergebnisse: Leipzig-Kiel 1:1, Bremen-Bochum 1:0, Freiburg-Hoffenheim 3:2 und Mainz-Wolfsburg 2:2. Im Spiel Union Berlin gegen